Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Deep Dive von Digital Kompakt. Mein Name ist Jack Kaczmarek und ich habe jetzt die Herausforderung, Spannung aufzubauen über das Thema Steuerbuchhaltung. Denn wir reden heute über eine Buchhaltungssoftware. Mein Gegenüber grinst schon leicht, das ist wahrscheinlich sein ewiges Thema, dass er das hört, dass das so ein mangelnder Sexiness-Faktor ist. Vielleicht irre ich mich ja aber auch. Stell dich doch mal ganz kurz vor, sag, wie dein Unternehmen heißt, was das macht. Und dann arbeiten wir daran, dass wir den Leuten mal klar machen, warum das spannend ist.
Ja, mein Name ist Fabian Silberer. Ich bin einer der Gründer von Safdesk und kümmere mich dort als Geschäftsführer hauptsächlich um die kaufmännischen Themen. Mein Mitgründer macht alles Technische. Und mittlerweile haben wir noch einen dritten im Führungsteam, der das Thema Produkt betreut. Genau. Safdesk ist eine einfache Buchhaltungslösung. Wir hatten das schon für Selbstständige und kleine Unternehmen. Mit der können Sie die Buchhaltung selbst erledigen, Rechnungen schreiben und eben das ganze nervige Thema selbst einfach schnell erledigen.
Ja, ich habe dich eigentlich schlecht eingeführt. Also eigentlich muss man sagen, das Thema Buchhaltung ist für viele nervig oder es wird halt irgendwann auch echt zum Rattenschwanz. Aber ihr seid ja dann sozusagen, also positioniert ihr euch ja vermutlich, so ein Geschenk Gottes, dass ihr sagt, hey, mit uns ist irgendwie dieses nervige Thema schneller erledigt, besser erledigt, man spart Zeit, man spart Geld, man kann es irgendwie mit dem Team gut machen. Also das ist so grob der Gedanke, wie ich euch verstanden habe. Wie genau muss ich mir das vorstellen? Also vielleicht fängst du mal an, wie ihr auf das Thema gekommen seid. Warum habt ihr euch Buchhaltung ausgesucht, um eine Software zu machen?
Ja, also irgendwann wäre im Studium gemerkt, hey, Buchhaltung ist doch unsere große Leidenschaft. Und,
echt?
Nein, natürlich nicht. Witzigerweise bin ich sogar während dem Studium mal bei Bilanzierung durchgefallen. Also eigentlich beste Voraussetzung für das Thema. Nee, aber das war tatsächlich aus eigenen Bedürfnissen heraus, haben wir das Thema entwickelt, weil wir festgestellt haben, dass sich im Bereich einfach die letzten 10, 20 Jahre überhaupt nichts verändert hat. Also wer jetzt zuhört, da werden einige dabei sein, die bringen wahrscheinlich immer noch den Schuhkarton zum Steuerberater oder bestenfalls den Leitsordner. Und dann sitzt dann jemand und muss das ganze Zeug wieder von vorne abtippen. Und das war damals bei uns genau das gleiche Thema, während wir frisch gegründet haben. Wir haben damals nicht die Idee gehabt, wir wollen eine Buchhaltungssoftware machen. Dann haben wir gesagt, hey, wir müssen was für den Bereich tun und haben uns dann mal überlegt, okay, mit welchen Themen können wir uns da beschäftigen? Wie kann man das Thema wirklich mal einfach lösen, dass es wirklich jemand kann, der keine Buchhaltungserfahrung hat? Also so ganz wichtig, Safdesk ist eine Software für Unternehmer, nicht für Buchhalter. Das heißt, dieses Nummernkonten hin und her schubsen, das will niemand machen. Ja? Aber das ist auch wiederum das Schöne an dem Thema Buchhaltung. Jeder kennt das Problem, ne? Jetzt grinst du. Jeder hat da irgendwie Schmerzen dabei und keine schöne Erfahrung. Deshalb ist das Problem einfach darzulegen oder zu präsentieren. Und jetzt ist halt der Punkt genau, ne? Warum Safdesk? Und Safdesk löst das Thema eben einfach. Das heißt, man hat Apps, mit denen man unterwegs einfach die Belege direkt abscannen kann. Danach im Hintergrund dann viel Automatisierungstechnik, ne, mit Hilfe von AI, die Belege extrahiert, automatisiert, verbucht. Und dadurch soll das Thema immer mehr in den Hintergrund rutschen. Und die Endvision von Safdesk ist, dass wirklich jedes kleine Unternehmen und jeder Selbstständige wirklich einen digitalen CFO in seiner Hosentasche hat.
Also ich muss ja witzigerweise dazu sagen, ich mag ja Buchhaltung ganz gerne, ehrlich gesagt.
Ach was.
Ja, mag ich wirklich, weil das so eine Tätigkeit ist, wo ich den Kopf fast abschalten kann. Ja? Wo ich so, ich habe super viele Themen, wo ich hochgradig aufmerksam sein muss. Also wie jetzt mit dir zum Beispiel, muss ich genau zuhören, was du sagst, wo kann ich einhaken, bin konzentriert, erinnere mich an Sachen, die du vorher gesagt hast und so weiter. Oder auch, wenn wir Sachen konzipieren oder Sales Calls machen oder. Bei Buchhaltung ist einfach so, okay, ich lege Ordner ab, ich schreibe Zahlen drauf, es muss gemacht werden, so. Aber ich habe auch irgendwann den Punkt halt erreicht, wo du so merkst, es ist halt irgendwann nicht mehr sinnvoll investierte Zeit. Ja, also ist ja jetzt kein Entspannungsprogramm auch, sondern es ist halt irgendwie so, weiß ich nicht, wenn mich das jetzt anderthalb Tage kostet, unsere unterschiedlichen Konten da irgendwie durchzudeklinieren mit Rechnungen, die auch mal wiederkehren und so weiter, das ist halt schon ein Geldfaktor. Ne? Vor dem Hintergrund kann ich verstehen, dass du sagst, das ist was, was gelöst wird. Beschreibt noch mal ein bisschen en Detail, was genau cool mit eurer Lösung machen können. Also, Sie können Rechnung schreiben.
Genau, klassisch Rechnungen schreiben, Angebote schreiben, die natürlich hin und her umwandeln, eben alle Belege sammeln. Ne? Die werden dann auch automatisiert verbucht. Die Belege werden mit dem Bankkonto abgeglichen. Das heißt, wir holen alle Banktransaktionen dazu und wissen dann genau, welche Belege fehlen, welche sind noch offen.
Was ist, wenn man mehrere Bankkonten hat? Ich habe zum Beispiel 4 Stück mit unserer Firma.
Problemlos. Einfach jedes einzelne anbieten, auch PayPal und das ganze Thema dazu nehmen. Dann wird das abgeglichen entsprechend. Wir haben auch so einen schönen Buchhaltungsscore, wo man dann sieht, hey, du hast 99% Genauigkeit bei deiner Buchhaltung. Das heißt, du bist wirklich damit fertig, kannst das dann deinem Steuerberater übergeben. Der kann dann beispielsweise damit den Jahresabschluss machen. Aber wir sind fest davon überzeugt, dass jeder Unternehmer selbst Herr seiner Finanzen werden soll und werden kann auch. Deshalb bieten wir da einfach viele Tools, wie beispielsweise auch das Thema Umsatzsteuervoranmeldung direkt an das Finanzamt schicken. Auch das Thema Online-Banking spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle.
Jetzt gibt's Werbung. Aufgepasst, heute möchte ich dir einen unserer Partner vorstellen, der für dich wichtig ist, wenn du einen Börsengang planst und gut abgesichert sein möchtest. Und zwar Risk Partners, einen renommierten und führenden Spezialversicherungsmakler, der sich auf die Absicherung anspruchsvoller Haftungsrisiken im Zusammenhang mit IPOs, Duallistings, SPAC, D-SPAC-Transaktionen und allgemeiner Kapitalmarkthaftung im Rahmen der D&O-Versicherung spezialisiert hat. Um auf dem IPO-Projekt nicht in Haftungsfallen zu laufen, übernehmen die erfahrenen ExpertInnen von Risk Partners die verantwortungsvolle Aufgabe, die Risiken im Zusammenhang mit Prospekt- und Kapitalmarkthaftung zu minimieren und in maßgeschneiderten Versicherungsschutz zu verbriefen. Dabei liegt der Fokus gleichermaßen auf der professionellen Beratung und Platzierung der persönlichen Haftung eures Boards und der Emittentenhaftung sowie anderer wichtiger beteiligter Stakeholder wie Banken und Wirtschaftsprüfer. Erfolgsfaktor von Risk Partners in vergangenen Deals ist das eingespielte Team, das bestens vernetzt ist, auch in internationalen Märkten, um weltweite Versicherungskapazitäten abrufen zu können. So können auch Versicherungssummen von mehreren 100 Millionen Euro ideal strukturiert und prämieneffizient gestaltet werden. Das Team hat bereits Unternehmen aus dem DAX und MDAX-Segment erfolgreich bei Transaktionen begleiten dürfen und hat insbesondere auch Track Record bei zahlreichen Nasdaq-IPOs, bekannter deutscher Foreign Filer aus den Branchen Life Sciences und Tech. Wenn ihr also einen Börsengang plant oder auch eine Kapitalaufnahme oder Listing ansteht, meldet euch gerne bei Risk Partners. Dafür habe ich euch unter digitalkompakt.de/riskpartners in einem Wort geschrieben eine Weiterleitung eingerichtet für alle Fragen zu Risiken und passendem Versicherungsschutz. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren.
Jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Macht ihr auch Rechnungsfetcher? Also, dass man sagt, ich habe folgende Dienste oder hier ist mein Mailfachzugang, bitte zieh mir alle Rechnungen automatisch raus. Das ist zum Beispiel was mich auch viel Zeit kostet, den Rechnungen
nachzudackeln. Ja, da gibt es super Tools, erweitern Selfdesk und stellen da auch mittlerweile fest, hey, wir wollen nicht hier das Problem selbst lösen und haben das 20 Integrationspartner, dürfen mittlerweile sogar ein paar mehr sein, die genau das Thema super lösen. Ne? Invoice-Fetcher, get my invoices. Und die pumpen das dann bei uns rein.
Verstanden. Rechnungslegung, Belege, die scannt man dann irgendwie mit seinem Handy ein? Oder wie muss ich
das vorstellen? Genau, wir haben Apps, ne, für iPhone und Android jeweils. Und dann fotografierst du die Belege ab. Die werden ausgeschnitten, werden dann auch sofort erkannt. Wird dann auch in Echtzeit darauf hingewiesen, was noch fehlt. Beispielsweise bei einem Bewertungsbeleg. War es eigentlich betrieblich oder geschäftlich? Ne? Was ist überhaupt der Unterschied? Wie viel Trinkgeld ist da dabei? Und dann eben wird das auch sofort verarbeitet. Und du siehst dann auch sofort, hey, ich habe so und so viel in dem Monat für das ausgegeben, so und so viel in dem Monat für das und, und.
Also ich mache das ja auch mittlerweile digital, fairerweise mit einem Wettbewerbsprodukt von euch.
Schande über dich.
Ja, aber ich glaube, da kannte ich euch noch nicht fairerweise. Zu meiner Ehrenrettung. Kommen wir ja später mal zu, wie man Nutzer gewinnt.
Das ist ein interessanter Punkt, dass du gerade ansprichst. Ne? Aber da kommen wir nachher bestimmt dazu.
Ja, Retention. Ich wurde geworben, ja, sozusagen. Nein, also ich, erfahrungsgemäß fragt man auf sein Umfeld. Ne? Und dann hat jemand in meinem Umfeld sehr vorgeschwemmt von einer Lösung, die ich jetzt nutze. Ich sage es immer nicht. Da geht es jetzt immer nur um dich. Also das Prinzip ist es bei euch auch so, dass man hingeht und sagt, ich lege eigentlich Entitäten an, also beispielsweise eine Firma, also Lieferant oder Kunde, den ich immer wieder Rechnung stelle oder die mir immer wieder Rechnung stellen und dann kann man auch irgendwie mal so copy-pasten, kann man wiederkehrende Rechnung machen.
Ja, logisch.
Was geht da alles?
Ja, die Musik beim Thema Invoicing ist, glaube ich, Schema F. Da muss halt Abschlagsrechnungen können, Copy-Paste, Vorlagen, unterschiedliche Steuersätze und das Layout muss passen im CI und das ganze Thema. Ich glaube, da ist wirklich viel Innovation schon passiert. Ich glaube, die große Musik in den nächsten paar Jahren, dass das Thema Buchhaltung wirklich komplett automatisiert wird.
Ja, vielleicht lustigerweise, mein Steuerberater will immer noch so einen Ordner haben.
Ja, witzig. Das ist auch ein schönes Bild.
Ist das
oft so? Ja, die Steuerberater, die drehen sich gerade so ein bisschen in Summe. Es gibt immer noch so 50%, die einfach sagen, nö, genau so, bring mir das Ding bitte per Leitsordner oder bestenfalls schick mir ein ZIP-Archiv einmal im Monat. Aber es gibt jetzt mittlerweile auch viele, das ist auch ein interessanter Vertriebskanal für uns über die Steuerberater, die sagen, hey, ich will das komplett jetzt wirklich Ende zu Ende digital lösen.
Ja, aber das ist genau umgekehrt gewesen. Ich mache das nämlich auch so, dass ich alle meine Rechnungen so als PDF nochmal ablege in so einer Dropbox und so, habe die dann alle da und dann habe ich auch gesagt, also soll ich das mal doppelt als Dropbox-Link geben? Ja, dann haben sie es digital und so. Nee, dann müsste ich es mir alles nur wieder ausdrucken, das bringt mir auch nichts und keine Ahnung. Also ich lerne, das Segment ist manchmal so unterdigitalisiert, nicht nur wegen den Kunden, sondern auch wegen den Steuerberatern. Ja?
Absolut, die sind ganz klar ein Blocker da in dem Prozess. Du kannst ja deinen Steuerberater mal über unser Tool einladen, dann bekommt er so einen Link, klickt da drauf, hat danach so ein Portal, kann darin die einzelnen Mandanten drin verwalten. Und wenn das dann immer noch zu kompliziert für uns ist, dann haben wir auch einen Onboarding-Service speziell für Kanzleien.
Okay, also geht ab bei euch. Dann ist der typische Kunde gar nicht nur, deswegen sollte ich dich jetzt gerade fragen, gar nicht nur eine Firma, / ein Unternehmer, sondern auch der Steuerberater.
Ja, also wir ersetzen keine Buchhaltungssoftware wie beispielsweise Datev oder sowas und dergleichen. Die machen das super gut und sind auch beim Steuerberater mega etabliert. Sondern wir arbeiten denen Tools zu und zeigen...
Auf die Schnittstellen quasi.
Genau.
Verstanden. Weil was ich dich im Begriff war zu fragen ist, was ist denn so die typische Unternehmensphase, in der ihr relevant werdet? Also auf mich wirkt ihr so, auch wenn ich so eure Kundenzahl sehe, dass ihr vor allem auch für Freelancer und eher kleinere Unternehmen interessant seid und dass wenn man so eine gewisse Größe durchbricht, kannst du ja mal sagen, ob das so ist und wenn ja, wann, dass ihr dann eigentlich gar nicht mehr so geeignet seid, dass man dann vielleicht eher größer volumige Sachen nimmt, was ich, ist man bei SAP und Oracle und Co.
Ja, guck mal. Ja? Wir fokussieren uns ganz klar auf die ganz, ganz Kleinen, also die sonst niemand haben will, sagen wir es mal so. Also die 0 bis 9 Mitarbeiter. Und sobald du dann wirklich anfängst, richtige Prozesse einzuführen, ne, Rechnungsfreigabeprozesse, Bestellprozesse, die abgeglichen werden mit dem Rechnungseingang, dann ist Zendesk definitiv nicht mehr das richtige Tool dafür. Und da gibt es dann viele gute Tools, die das besser machen. Also wir verwenden leider auch nicht mehr selbst Zendesk.
Ja? Ja. Wie viel seid ihr mittlerweile?
Knapp 70.
Wow, 70 Leute?
Ja, wir sind gut gewachsen.
Jesus, ist ja der richtig groß schon. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, sagst du so 15 bis 20 oder so.
Nee, wow. Das war eine schöne Zeit, ja.
Okay, wie charakterisierst du deine Zielgruppe? Also was würdest du sagen, ist das egal, welche Branche? Geht es sozusagen nur über die Größe? Hast du so eine Schneise, die du für dich gefunden hast?
Ja, wir haben tatsächlich lange daran gearbeitet, bis wir auch so einen Product-Market-Fit hatten, weil uns viele, viele dazu gedrängt haben, auch die Business Angel am Anfang. Ne? Sucht euch irgendwie ein Segment, ne? Ein Vertical, das passt. Aber wir sind nach wie vor sehr, sehr horizontal aufgestellt und haben uns da ja das Segment rausgepickt, die wirklich das Thema einfach und selbst lösen wollen. Ne? Das ist so der Sweet Spot für uns. Und da geht es gar nicht genau um nur Fotografen, nur Freelancer, nur kleine Startups oder irgendwas dergleichen, sondern die mit wenigen Mitarbeitern, die wenig Prozesskomplexität haben und da das Thema eben einfach lösen wollen.
Aber macht ihr es trotzdem so, dass ihr eine Content-Strategie habt, dass ihr zum Beispiel sagt, es gibt ein Vertical Fotografie, es gibt ein Vertical irgendwie, weiß ich nicht, Designer, es gibt ein Vertical Kleinstfirmen oder sowas, die du dann mit gewissen Content-Pieces ansprichst?
Ja, absolut. Also wir haben Branchen-Landing-Pages logischerweise und dann gibt es halt unterschiedliche Content-Pieces, die genau dann auf diese Zielgruppe abgestimmt sind.
Was bei euch nicht gibt und deswegen, ich kam drauf, vielleicht weißt du dann, welchen Wettbewerber ich benutze, bei denen, den ich benutze, ist auch Zeiterfassung mit drin. So habe ich immer gedacht, was ein Scheiß, brauche ich überhaupt nicht. Okay, ihr weißt noch nicht, welches ist.
Ja, da gibt es ein paar, ja.
Macht ihr, glaube ich, nicht, soweit ich es gesehen habe. Ist das sinnvoll, wenn man gerade mit so einer Zielgruppe eigentlich zu tun hat? Designer, Freelancer etc.?
Fairer Punkt, diskutieren wir auch immer wieder, ob wir das selbst einführen sollen. Haben da aber ein paar gute Partner, die das einfach deutlich besser lösen, glaube ich, wie wenn wir jetzt wieder alles selbst machen.
Aber wie muss ich mir dieses Partnerkonzept bei euch vorstellen? Also wenn du sagst, so Rechnungsfetcher zum Beispiel lagert ihr aus, habe ich dann trotzdem Vertrag mit euch und kann sozusagen so eine Rechnungsfetcher-Funktion über euch buchen und zahle dann nochmal extra oder wie läuft das?
Ja, jetzt greife ich so ein bisschen unsere Produktvision vor. Bisher sind wir eigentlich als kleiner App-Store aufgestellt, also das App-Store sind 20 Integrationen ungefähr, 20, 30, die dann uns integriert haben, unsere API verwenden. Wir behalten aber die Kundenbeziehungen für unseren eigenen Vertrag und du musst quasi einen zweiten Vertrag bei dem Dienstleister machen. Zukünftig wird das jetzt tatsächlich über Titeln, das mittlerweile SevHub und integrieren diese Tools noch näher rein, sodass es wirklich eine seamless UX ist und dann haben wir auch die Kundenbeziehungen für diesen einen Use Case dann ebenfalls, aber wir lösen das technisch nicht selbst.
Okay, verstanden. Also wenn ich mich jetzt bei einem der Fetcher zum Beispiel anmelde, dann gebe ich ein, Quelle, wo die Rechnungen alle hingefetcht werden sollen, ist jetzt nicht Google Drive oder Dropbox, sondern Zendesk. Okay, verstanden.
Simple Integration, Stand heute, zukünftig tiefer.
Ich glaube, ich habe deinen Sweet Spot, deinen USP schon verstanden, aber wenn du so ein Kundengespräch führst, was sagst du dem, warum er bei dir buchen soll? Zumal, und ich glaube, das ist so ein bisschen meine Kernfrage, die ich heute mit dir nicht verstehen will. Ich halte das Segment für extrem voll, gerade auch in diesem unteren Segment. Also es gibt irgendwie installierte Software, es gibt irgendwie Cloud-Software und dann gibt es unterschiedliche Größen und alles ist voll und alles ist irgendwie so ein bisschen Pain zu verkaufen. Was genau ist euer USP? Wie schafft ihr es, Kunden zu akquirieren im Vergleich zu euren Wettbewerbern?
Ich glaube, das fängt an, genau wenn man aus der Kundenperspektive mal anfängt. Wir nennen das gerne die Segmentexzellenz, die wir einfach haben. Das heißt, wir erreichen die Zielgruppen sehr gut mit unterschiedlichen Kanälen, ne? Also viel online bei uns, Content, SEO, SEA. Und das funktioniert super, super gut. Das heißt, dann eben fangen wir an, die Leute onzuboarden und da sind wir genau bei dem Thema drin. Wir wissen halt ziemlich genau, auch sehr datengetrieben, wer ist unsere Zielgruppe und haben dahingehend dann auch die komplette Customer Journey im Onboarding hin optimiert. Das heißt, wir haben mit unseren Kunden kaum Kontakt, die melden sich an, testen die Software und passt. Haben sehr, sehr viel in UX investiert in den vergangenen Jahren und ich glaube, das ist genau für dieses Segment extrem wichtig, ne? Weil wenn du eine Buchhaltungssoftware nimmst, dann hast du keinen Bock, dich damit richtig auseinanderzusetzen, sondern es muss einfach funktionieren. Und deshalb haben wir da sehr viel investiert entlang der ganzen Customer Journey in die UX und deshalb schaffen es die Kunden einfach, dass sie selbst damit die Buchhaltung machen können.
Ich könnte mir vorstellen, also ich beobachte es bei mir selber, dass der Lock-in-Effekt auch super, super hoch ist bei dem Thema. Ne? Also bei mir ist so, man legt dann seine ganzen irgendwie Kunden-Lieferanten an, man hat seine ganzen Rechnungen alle da liegen. Wenn ich jetzt mir überlege, also ich zum Beispiel habe jetzt mitgenommen, oh interessant, Belege scannen und per KI irgendwie zuordnen lassen, wo die hingehören, cool, kann meiner glaube ich nicht. Aber wenn ich darüber nachdenke, was ich jetzt für ein Hassel hätte, das alles umzuziehen, denke ich mir, dass das sozusagen für euch auch ganz dankbar ist, wenn ihr den Kunden erstmal geonboardet habt, dass der relativ lange bleibt, oder?
Ja, absolut. Ja, wenn man so in der SaaS-Thematik spricht, unsere Customer Churn Rate ist halt verschwindend gering. Die bildet eigentlich exakt die Gewerbeabmeldungsrate in Deutschland ab. Also bei uns geht halt irgendwie so 1% im Monat der Kunden. Das ist wirklich für ein SaaS-Geschäftsmodell im SMB-Umfeld extrem gering. Also man hat normalerweise
die 3, nicht 4, raus,
5 plus. Ja, das ist die Customer Churn Rate, ne? Und die Kohorten, die wachsen tatsächlich auch, also in unserer MAA, ne? Wenn man das in der SaaS-Thematik drin ist, die Monthly Recurring Revenue-Kohorten, die wachsen tatsächlich sogar. Aber eben, wie du selbst sagst, ein Kunde geht nicht. Hm. Also da muss die Software schon richtig scheiße sein.
Wie viel machen das eigentlich über Mobile mittlerweile? Also gibt es viele Leute, die nur das Handy benutzen und sagen, ich fotografiere die Rechnung, ich tippe da irgendwie den Kram ein, dass sie eine App benutzen?
Ja, so ein Mobile-Only-Ansatz tatsächlich. Ich glaube, da ist der Markt noch nicht ready dafür. Es gibt so ein paar US-Anbieter oder einen, der mir jetzt gerade einfällt oder im Kopf ist, der das sehr gut macht, aber eigentlich auch nur fürs Invoicing. So das ganze Thema, ne, Online-Banking, Accounting und Invoicing in Summe, das passiert schon noch sehr, sehr viel im Web, also im Browser. Also im normalen Browser und Desktop, aber nichtsdestotrotz so dieses Pre-Accounting, das Thema Belege erfassen, abscannen, mal schnell eine Banktransaktion mit dem Beleg matchen, das funktioniert super gut schon mobile und das wächst auch gut, also aber irgendwie Mobile-Only ist da noch kein Thema bei uns.
Dann lass uns mal in die Nutzergewinnung eintauchen. Also du hast ja schon irgendwie Steuerberater als ganz interessanten Kanal gesagt, aber vielleicht fangen wir mal so ganz grundlegend an, wenn ihr Geschäftskunden habt oder eher geschäftsorientierte Kunden, sei es jetzt kleine Firmen oder Menschen, hast du gemerkt, dass das irgendwie anders ausgerichtet sein muss, wenn man die akquirieren? Du hast ja gerade gesagt, SMB, SaaS, super untypisch, so geringe Churn-Rates. Was ist anders? Wie muss ich mit Geschäftskunden umgehen, wenn ich die für mich gewinnen will?
Wenn man jetzt unser Geschäftsmodell als erstes mal anschaut, dann denkt man erstmal, das ist klassisch B2B, ne? Das heißt lange Sales Cycle, vielleicht noch gar noch viel Sales. Wenn man dann unser Pricing anschaut, dann muss man eigentlich davon ausgehen, dass es schon eher B2C-artig ist. Und genauso sind wir eigentlich im Marketing und Sales auch aufgestellt. Wir sind von Haus aus eine marketinggetriebene Company. Das heißt, wir agieren eigentlich wie ein Online-Shop. Self-Service Onboarding, selber zur Trial anmelden, zur 14-tägigen Testphase. Und da steuern wir halt die komplette Palette eigentlich aus. Das heißt, sehr, sehr viel organisch tatsächlich. Also viel SEO. Wenn du Kapitalertragssteuer googelst, dann kommen wir. Wenn du Buchhaltungssoftware googelst, dann kommen wir. Auch sehr, sehr viel Weiterempfehlungen mittlerweile. Ne? Also du hast vorhin angesprochen, ne? Ein Unternehmer, der sagt halt, okay, hey, ich kenne dein Tool, verwende doch das. Und genauso landen die Leute bei uns auch. Also bei uns kommt ca. 40% tatsächlich über Weiterempfehlungen. SEO on top. Und dann sind die letzten Kunden, die adden wir dann eben mit den klassischen Paid-Kanälen, um die Marke aufzubauen und.
40% Referrals?
Stand heute, ja.
Okay, wow, das ist ja nicht schlecht, weil ich war genau auf sowas irgendwie aus, dass ich sage so, hey, sind Entscheidungszyklen nicht lang, hast teilweise mehrere Stakeholder, komplexe Prozesse, Onboarding-Scheiß, der Klassiker, Compliance, solche Themen. Ist bei euch gar nicht so, sondern ihr versteht euch echt als Self-Service, da kommt euch sozusagen die kleine Größe zugute. Musst du natürlich aber auch mehr Volumen reinjagen, ne? Also ihr müsst
absolut
relativ gut dann sein, da irgendwie Traffic drauf zu jagen, oder?
Absolut, ne? Bei 15 Euro im Schnitt pro Kunde, pro Monat kannst du ungefähr hochrechnen, also da muss schon eine ordentliche Zahl an Neukunden dazukommen.
Rechnet sich das dann eigentlich, so SEA und solche Sachen zu machen? Weil du hast ja wahrscheinlich relativ viel Wettbewerb, es wird dadurch teuer, dann verdienst du nicht so viel an denen, also
Ich glaube, so ein Geschäftsmodell aufzubauen alleine heute über SEA, brauchst du, glaube ich, nicht anfangen. Mhm. Also da musst du wirklich entweder irgendwie nochmal einen Sweet Spot finden, aber ich glaube, das Thema ist durch. Aber nicht so, was man kann, profitabel auch darüber Kunden gewinnen.
Aber ist dann SEA sozusagen euer Hauptpaid-Kanal oder macht ihr auch andere Sachen?
Also ja, Facebook ist auch super tatsächlich. Hat es uns, als wir angefangen haben mit Zefdesk, lange wirklich als einen der wichtigsten Kanäle uns nach vorne gebracht. Ich glaube, mittlerweile ist das Thema auch durch. Mittlerweile fangen alle an Instagram und
LinkedIn,
was weiß ich alles machen.
LinkedIn ist doch nicht bei euch gut
gehen, oder? LinkedIn haben wir auch schon angetestet, funktioniert tatsächlich noch gar nicht so gut.
Habt ihr das auf Firmenebene oder auf Personenebene?
Auf Personenebene.
Okay, krass, weil ich habe auch mal so, wir haben angefangen da und habe ich gemerkt, okay, da kommen gar keine Follower rum und nichts. Und ich habe jetzt aber gesehen, okay, man muss das halt über die Persönlichkeit drehen. Da sehe ich teilweise Leute, die machen irgendwelche Erklärvideos mit irgendwie 5000 Plays, wo du denkst, so Wahnsinn.
Ja, krass.
Also Videocontent auf LinkedIn scheint gerade noch so ein Ding zu sein.
Videocontent ist super spannend. Also YouTube ist gerade ein super cooler Kanal für uns, das funktioniert sehr gut. Also Videocontent in Summe, glaube ich, ist ein Thema,
aber da muss ich nochmal eine Agentur, glaube ich, geben, weil eure Videos, finde ich ein bisschen steif, ehrlich gesagt.
Hast du die neuen? Ja, gut, okay, wir haben auch gelernt. Also. Das glaube ich noch nicht alle gesehen. Die neuen sind ja ein bisschen humorvoller.
Das ist so die klassischen, wie man das am Anfang so macht, so Erklärvideos mal hier in den Erklärvideos.
Ja, das kannst du vergessen.
Ja. Ja, okay, verstanden. Müsst ihr denn, wie man so schön sagt, im SaaS-Business Leads lange nurturen, bis die bei euch konvertieren? Also macht ihr viel so im Bereich, dass ihr die mehrmals triggert, mit Newsletter nochmal nachgeht oder kommen die auf eure Seite und buchen relativ schnell durch?
Ja, also das hilft schon. Ne? Also je mehr Touchpoints du da eigentlich machst, je besser wird es eigentlich. Also bis hin, wo du denkst, okay, eigentlich, das ist doch eigentlich zu viel. Aber wenn man das dann wirklich testet und anschaut, dann lohnt sich sogar jeder kleine Touchpoint noch mehr. Teilweise gehen wir dann sogar nochmal, nehmen wir einen Telefonhörer auch in die Hand und fragen nochmal nach. Das hilft auch. Bei 15 Euro im Monat kann man das nicht lange tun und nicht oft tun. Aber es hilft. Also wirklich jeder Touchpoint, glaube ich, mit per E-Mail, per Remarketing hilft.
Ja, das wollte ich dich gerade gefragt haben. Also das klang jetzt für mich so, als wenn 80% eures Kunden reinkriegen Themas Marketing sind und 20% Sales, wenn ihr es überhaupt macht. Also macht ihr wirklich aktiv Sales oder macht ihr mehr Marketing-Fokus?
Ich würde sagen, 90% bei uns ist Marketing, wenn nicht sogar noch mehr. Und wir haben dann so ein paar Onboarding-Services, was man buchen kann, auch viel für die Steuerberater. Das funktioniert gut als weiteren Kanal, losgelöst vom Online-Marketing. Das ist klassisch Sales tatsächlich, aber halt über die Steuerberater hinweg. Das heißt, der Steuerberater muss den Endkunden empfehlen. Das ist das Ziel davon. Aber klassisch sind wir eine volle, also wir haben 15 Leute im Marketing und die machen wirklich nur Content, Performance, BI und das ganze Thema hoch und runter.
Ich habe mich gefragt, ob es Reseller-Möglichkeiten gibt und es würde ja genau da reinfallen, dass man sagt, es ist für euch ein Reseller. Vielleicht muss man ihm gar kein Geld geben dafür, dass er den Kunden gibt, sondern einfach sagen, du senkst deinen Aufwand und hast schon gewonnen. Funktioniert das?
Also du bekommst einen Steuerberater, wenn er noch nicht in dem Kaufstadium ist, also nicht so weit ist, dass er sagt, hey, ja, Cloud ist ein super wichtiges Thema für meine Mandanten. Da bekommst du denn auch da nicht rein. Also da kannst du Unmengen an Zeit reinstecken und Aufwand, aber es lohnt sich nicht. Mittlerweile dreht sich der Markt, die haben das erkannt, hey, ich muss da was tun. Ne? Auch die Late Majority, der Steuerberater kommt jetzt langsam und hat das für sich entdeckt und fängt jetzt langsam an, da ist ein Sog da.
Wie ist das denn sonst? Gibt es bei euch irgendwie so Branchen-Events, wo man sagt, so, da knallt so richtig der Steuersummit oder irgendwie so ein Kram oder macht es für euch Sinn, auf andere Events zu gehen und da präsent zu sein, was weiß ich, auf einer Demexco oder keine Ahnung, ja, wo man so von hinten durch die Brust ins Auge kommt?
Ja, tatsächlich, also der Steuerberatertag und der Steuerberaterkongress, das sind ja genau diese Veranstaltungen.
Da steppt der Bär nämlich an, oder?
Da steppt richtig der Bär. Ja, die haben tatsächlich eine ganz coole Abendveranstaltung teilweise, wo dann auch mal der Schlips abgelegt wird.
Oh, das sind so eine Klemmschlipse bestimmt, ne? Okay, ich verstehe. Ich will hier ja auch nicht irgendwas reintalken, dass wir deine Zielgruppe hier
bestimmt. Ja, eben. Also man muss sagen, es gibt viele, viele coole Steuerberater tatsächlich, die offen sind für Neues und die den Wandel mitgestalten wollen. Aber es gibt auch viele, die sagen, hey, ich habe noch 5 Jahre auf dem Buckel. Ich habe schon 2 Porsche in der Garage. Ist gut, lass mich mit dem Thema in Ruhe.
Luxusproblem, würde ich so
sagen. Ja, ne? Absolut.
Gut. Also wir haben ja auch schon mal ein Stück weit die Unit Economics von SaaS jetzt berührt. Ja? Also die Klassiker wären ja eigentlich in der Tat ARR oder MRR und Churn sind immer so, die ich ganz interessant finde, mir anzugucken. Ihr macht wahrscheinlich eher monthly, ne? Also habt ihr Jahresverträge? Ihr
seid ja
eher
haben so wir auch. Natürlich versuchen wir die Leute auch dahin zu bekommen, ne? Einfach mehr Cash vorab front zu haben. Aber nichtsdestotrotz, ob du jetzt ARR oder MRR nimmst, ist, glaube ich, egal. Zum Schluss rechnen ist es hoch.
Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
Aufgepasst! Wenn man so darüber nachdenkt, hängt die Leistung eines Unternehmens oft von der Qualität der sogenannten Digital Experience ab, die man KundInnen und Mitarbeitenden bietet. Wenn deine Apps, Websites oder andere Benutzererfahrungen zu verwirrend sind, werden deine KundInnen nicht lange bleiben und wahrscheinlich nichts von dir oder sogar von deinen Mitbewerbern kaufen. Und genauso ist das auch bei deinen Mitarbeitenden. Wenn sie zu frustriert oder überfordert von der Software sind, die sie nutzen sollen, leidet die Produktivität natürlich stark darunter. Und unser Partner Pendo ändert das. Mit Pendo bekommst du die All-in-One-Plattform für die Digital Experience, damit du deine NutzerInnen besser verstehen kannst und erkennst, wo es Schwierigkeiten gibt. Pendo kombiniert nämlich Produktanalysen, In-App-Anleitungen, Benutzerfeedback und Session-Replays, damit du die Softwareerlebnisse für alle KundInnen und Mitarbeitenden verbessern kannst. Über 10.000 Unternehmen nutzen Pendo jeden Tag, darunter einige der innovativsten Organisationen der Welt. Und wenn du also auch Pendo nutzen willst, schau doch einfach mal unter digitalkompakt.de/pendo, schreibt sich P-E-N-D-O, vorbei. Dort kannst du das Ganze einfach mal kostenfrei testen und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren.
Werbung Ende.
Und dann helfen wir mal zu verstehen. Also das ist sozusagen dein wiederkehrender Umsatz, wie viele Kunden dir abhauen, also der Churn und natürlich der Customer Lifetime Value, den man an so einem Kunden hat, sind immer das, was mich an SaaS-Business am meisten interessiert. So.
Ja, zum Schluss Lifetime Value versus Customer Acquisition Costs. Na, da musst du halt irgendwie größer 3 sein, dass du also für VC ready bist.
Lesen wir dasselbe oder hast du das schon mal gehört?
Weil ja, das gibt es SaaS-Matrix, David Skok, halt durch. Okay. Das ist kein Rocket Science mehr.
Okay, ich sehe, ich singe hier die gleichen Messen wie alle anderen, aber in dem Fenster seid ihr, dass ihr sagt, euer Customer Lifetime Value ist größer
als 3. Ja, sonst brauchst du keinen Venture Capital aufnehmen.
Wie schafft ihr das bei 15 Euro Preispunkt in einem Markt, der schon total gesättigt ist?
Wir wachsen einfach unglaublich gut organisch und bauen dann halt eben on top einfach noch eine Marke auf, holen noch ein paar Kunden über Paid-Kanäle profitabel dazu.
Ne? Habe ich dir schon erzählt, was für ein guter Kanal übrigens Podcast-Werbung ist? Ganz fantastisch. Ich gebe dir hinterher gerne ein paar mehr Informationen dazu. Nee, aber Spaß beiseite. Geht das so, dass du irgendwie so Podcasts ja auch mal irgendwie anhörst und über sowas nachdenkst?
Ja.
Du bist ja aktiver Hörer von uns, habe ich gehört.
Absolut, ja. Ich habe schon einige Folgen hier gehört.
Und kannst du dich noch so an zwei, drei Werbepartner von uns erinnern? Sag jetzt nichts Falsches, sag irgendwas. Ich kann dir was aufschreiben.
Warte kurz, warte. Das ist dieser Transkripierungsservice oder wie das heißt.
Okay, Trend, ne? Sehr gut.
Was war es noch? Ja, macht viel mit Fiesmann, aber ich weiß nicht genau, ob die Sponsor sind, ich glaube nicht.
Doch, jetzt auch demnächst,
ja. Okay. Also cool.
Also alle, die jetzt hier zuhören.
Ranch 24 ist tatsächlich auch mal genannt worden.
Ah, siehst du? Zeigen wir mal den Kanal, wo man was konsumiert und weiß hinterher noch aus dem Stegreif 3, 4, 5 Namen der Werbepartner.
Ja, ich glaube auch, dass Podcast-Werbung tatsächlich ein guter Kanal ist, aber die große Masse erreichst du halt nach wie vor darüber noch nicht.
Nee, das leider. Stimmt. Ja, wenn du einen höheren Preispunkt hättest, wäre es noch attraktiver für dich, ja. Das stimmt. Aber dafür sehr wertige und sehr spitze Zielgruppe, ne? Also ist ja so, was ich merke. Aber gut, ich schweife schon wieder ab. Also, wir wollten zurückzukommen zu dem Thema Churn, SaaS etc. pp. Also, du sagst Customer Lifetime Value gut, weil ihr sozusagen organisch wachst. Also, eure CAC, eure Customer Acquisition Costs sind niedrig, deswegen kommt die Dynamik für euch hin. Und das ist trotzdem so gut, dass ihr da Venture finanziert mitarbeiten könnt, 70 Leute durchfüttert, 15 Leute, dieses Hardcore-Segment, bloß weil ihr organisch wachst.
Ich glaube vor allem das, also wir sind halt fest davon überzeugt, dass wir aus dem Produkt heraus einfach ein gutes Marketing machen können.
Ich meine, wie ist denn so ein Basket generell? Also kauft jemand immer nur eine Lizenz? Also ihr schreibt, ihr habt 65.000 Kunden bei euch auf der Seite. Hat da jeder sozusagen einfach nur die 15 Euro oder sind das irgendwie auch mal 5, sind es 10? Was ist da so der Schnitt?
Ja, das 15 Euro ist der Schnitt. Dann haben wir, ne, muss man einfach bei uns auf die Webseite gehen. Wir haben irgendwas in 97 aktuell und 45,90 im Monat. Und dann eben gibt es halt Leute, die schließen einen Jahresvertrag ab. Das machen immer mehr. Versuchen wir natürlich auch zu promoten, um einfach noch cash-effizienter zu sein und noch schneller das Thema zu recoveren. Customer Acquisition Costs und dann funktioniert das ganz gut. Aber eben, du musst nach wie vor eine Masse machen, das ist klar. Also,
ja, aber ich meine, wenn du David Skok hier von Metrics Partners, US-VC, der viel über das Thema schreibt, erwähnt hast gerade, der hat ja auch viel gesagt über diese Dellen, die man am Anfang hat. Dadurch, dass du Customer Acquisition Costs am Anfang sozusagen sehr intensiv hast, hast du halt einen Cashflow, der lange negativ ist. Und dann, wenn dein Wachstum stimmt, knallt es halt hoch wie so ein Hockeystick. So, das muss man ja bei SaaS immer schaffen. Ist das bei euch nicht so krass? Ist das bei euch abgedämpft, dass ihr nicht so ein tiefes Tal habt am Anfang?
Wenn du Jahreslizenzen upfront verkaufst, dann logischerweise ja. Mhm. Wir haben sogar 2 Jahreslizenzen, dann bist du super profitabel gleich. Mhm. Es gibt Leute tatsächlich, die einen Warenwirtschaftstarif für 45,90 mal 24 abschließen. Super, gibt es natürlich auch einen Discount dazu. Und dadurch bist du halt effizienter und dann hast du am Anfang diesen negativen Cashflow nicht und recoverst schneller. Aber nichtsdestotrotz, also ich bin fest davon überzeugt, theoretisch, das machen wir nicht, also Gottes Himmels Willen. Also wir können auch zeigen, dass du Customer Acquisition Costs von 2 Jahren, also 24 mal 15 Euro ausgeben könntest. Weil wir einfach sehen, hey, die Kunden bleiben, die gehen nicht. Also die Kohorten bleiben, die Kohorten wachsen. Das heißt, du hast einfach eine große Retention Rate. Du kannst theoretisch 24 Monate in Vorleistung gehen, aber will natürlich kein VC sehen.
Ich staune immer noch, dass eure Retention Rates so gut sind, dass da halt nicht die Firmen irgendwann rauswachsen. Also idealerweise möchtest du ja mal, also entweder gehen sie pleite, dann sind sie raus, oder die sagen halt, okay, shit, ich komme jetzt hier in die SAP-Liga rein, dass sie dann nach oben rauswachsen.
Ja, ich glaube, da muss man aufpassen. Also Startups, ne, gehen entweder pleite oder wachsen raus, sonst ist es kein Startup. Aber es gibt halt immer noch 4 bis 6 Millionen Selbstständige und kleine Unternehmen in Deutschland, die werden halt alle nie groß. Und die wollen auch nicht groß werden, die wollen ihr Geld verdienen, die wollen glücklich sein, wollen ihrer Passion nachgehen und sind 98-99% der Zielgruppe.
So, und wenn Wachstum bei SaaS so das Entscheidendste ist, dann will man natürlich einerseits verhindern, dass sie abhauen, okay, Haken hinter. Du willst du günstig einkaufen, auch Haken hinter, weil irgendwie du anscheinend gutes Produkt hast, was du sagst. Aber du möchtest an denen auch noch mehr verdienen. Kannst du bei eurem Thema auch Cross- und Upsellen?
Kann man, haben wir bisher noch nicht gemacht, sind wir auch nicht gut aktuell drin. Ist tatsächlich ein wichtiges Thema für die Zukunft. Also man muss einfach sehen, was für interessante Daten wir theoretisch haben. Wir verkaufen die natürlich nicht, um Gottes Himmels Willen, sondern haben eine Verpflichtung gegenüber den Kunden. Aber wir kennen das Unternehmen aus Finanzsicht besser wahrscheinlich wie jeder andere. Nicht mal der Steuerberater kennt in Echtzeit so gut das Unternehmen. Das heißt, wir wissen, welche Verträge vielleicht nicht mehr gut sind. Wir wissen, welche Finanzierungslösungen gerade jetzt vielleicht die attraktivsten sind für das Unternehmen, um auch nicht in den Liquiditätsengpass reinzukommen oder wenn Liquiditätsüberschuss da ist. Und da ist dann schon Musik dahinter. Ne? Also, aber Zukunftsmusik auch bei uns noch.
macht ihr sozusagen noch nicht, dass ihr hingeht, so à la Check24, hey, du guck mal dein irgendwie Business-Telefon. Du hast übrigens 3 Business-Telefone laufen, habe ich auch schon erlebt, Firmen, die 3-mal irgendwie Telekom, Vodafone und Co. zahlen. Also absolut. So eine Sachen könntet ihr tun, macht ihr aber noch nicht.
Noch nicht. Also wir fangen langsam an, so kleine Services mit rein zu verkaufen, aber haben das noch keinen großen Aufschwung gemacht. Aber interessanter Fakt, in der Schweiz wurde gerade Bexio, ein Wettbewerber für den Schweizer Markt, gekauft von Mobilar. Schweizer Versicherungsgruppe für 110 Millionen. Also da sieht man, die haben das schon für sich entdeckt.
Also wenn ihr mal promotet, dann schummel ich mich da auch rein. Da müsst ihr mal einen attraktiven Wirtschaftspodcast mit empfehlen. Letzte Frage bei dem ganzen Thema Unit Economics. Du hast gesagt, ihr habt irgendwie 40% der Leads, die zu euch kommen, über Empfehlung. Triggert ihr das irgendwie? Könnt ihr das steuern oder kommt das ganz organisch?
Haben wir lange gehofft. Also wir haben immer diesen großen Gap gehabt am Anfang. Logischerweise, ja, machen Online-Marketing, können die Leute den Kanälen zuweisen, aber irgendwie fehlt da ganz viel, ist organisch und kommt über Direct. Haben aber trotzdem Weiterempfehlungsprogramm gehabt und das Weiterempfehlungsprogramm war irgendwie nur 5%, 10% der Kunden, wenn überhaupt, also eher 5%. Und die Leute empfehlen das Tool weiter, wollen aber gar kein Incentive dafür. Also die erzählen, ne, so wie du vorhin erzählt hast, wie du auf deine Lösung gekommen bist. Ich habe da eine coole Lösung, das könnte auch für das für dich sein. Dann geht man bei Google rein, gibt Zendesk ein und landet dann dort. Wir haben natürlich ein Weiterempfehlungsprogramm, gibt einen Amazon-Gutschein, mittlerweile glaube ich sogar 70 Euro oder 50 Euro. Aber das verwenden verhältnismäßig immer noch weniger, wie dann tatsächlich über Weiterempfehlungen im Nachhinein kommen. Und okay. Angeben, dass sie über eine Weiterempfehlung gekommen sind.
Gut, dann möchte ich jetzt als nächstes gerne verstehen, wie ihr so aufgestellt seid, was Märkte angeht, was eure Performance so darstellt, in welchen Wettbewerb ihr seht. In wie vielen Märkten seid ihr denn derzeit aktiv? Ich glaube, ist nur Deutschland wäre meine Vermutung.
Ja.
Aber gibt es sozusagen weitere, die ihr euch schon anschaut?
Ja, Deutschland, Österreich ist für uns immer eins. Da ist auch recht das Steuersystem in Summe relativ ähnlich. Jetzt muss man aber auch sagen, in der Schweiz haben wir einen Vertriebspartner tatsächlich, der das exklusiv für uns dort macht. Und dann haben wir noch die 1&1 und die Strato, die unsere Lösungen in Italien, Spanien, Frankreich und UK auch verkaufen. Und da haben wir die Software auch angepasst. Da muss man natürlich sagen, hey, wie kann man so schnell mit einer Buchhaltungssoftware in den Markt reingehen? Wir haben das damals mit einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft angepasst und passen das auch regelmäßig natürlich jetzt kontinuierlich an. Haben allerdings, muss man auch dazu sagen, nicht den Product-Market-Fit, den wir jetzt in Deutschland haben. Aber was ganz gut ist, vor allem in Europa, die buchhalterischen Anforderungen für diese Zielgruppe, ich sage mal so, so eine 80% Buchhaltungslösung für Kleinstunternehmen, die kannst du relativ einfach abbilden und auch sehr homogen. Also du hast ja nicht irgendwie, okay, das Thema latente Steuern oder sowas, was in jedem Land einfach komplett anders ist. Wir haben so ein paar Feinheiten. Es gibt noch ein paar Länder, die machen immer noch degressive Abschreibungen beispielsweise.
Wenn ich jetzt bei Strato oder 1&1 mir bei denen Buchhaltung einkaufe, seid ihr das eigentlich?
Exakt.
Okay,
also sogar dabei, powered by Zendesk.
Ah, okay. Wieder Reseller eigentlich. Also das funktioniert ja offensichtlich echt ganz gut. Okay. Was mit Banken? Machen die sowas auch? Dass die irgendwie sagen, so lieber Kunde, ich habe da was? Oder ist das bisher noch nicht so?
Ja, die kommen da langsam auch dazu zu dem Thema. Aber ich glaube, das steckt da absolut noch in den Kinderschuhen. Das sind in vielen anderen Ländern die Banken schon weiter. Hm. Also die World Bank of Scotland hat gerade einen Wettbewerber in UK gekauft. In den USA gibt es viele Banken, die schon solche Lösungen mit anbieten, auch als White Label oder als Empfehlungsdeal.
Also ist der Markt für euch auch dicht, USA, nehme ich an? Also den hätte ich sowieso als sehr, sehr hart mir vorgestellt.
Ja. Alles, was englischsprachig ist, das ist schon extrem weit und extrem gut abgebildet. Also du hast in den USA QuickBooks, FreshBooks, du hast in UK auch wieder QuickBooks und Xero noch, die aus Australien kommen. Das sind einfach Riesenplayer, die sind extrem weit. Da kannst du auch mit einem Produkt kommen, was schon mal besser ist, ne, vielleicht. Aber das ist, die sind schon so tief in diesen Cloud-Software-Produkten drin. Auch für den Bereich ist es sehr, sehr schwierig reinzugehen.
Okay, aber ich muss das mal verstehen. Wir fassen mal zusammen. Der Markt kennt super viele Lösungen. Kommen wir gleich noch zu, wen eigentlich noch alles so. Internationalisierung ist nicht so trivial, weil unterschiedliche Regelungen. Die richtig großen, homogenen Märkte sind alle schon total zu. Ihr habt einen super niedrigen Preispunkt. Erlebt das mal so als 4 Merkmale, was dein Thema relativ schwer machen.
Ja.
Warum ist das dann trotzdem VC attraktiv? Wie kriegt man sowas wie groß gebaut? Das ist ja irgendwie echt alles nicht trivial.
Ja, also schau dir nur mal den deutschen Markt an. Du hast irgendwie 4 bis 6 Millionen Selbstständige. Ne? Und davon verwenden faktisch heute noch wenige eine Cloud-Buchhaltungssoftware. Also wir haben festgestellt in der Studie, dass 1,5% in Deutschland von deren Zielgruppe eine Cloud-Lösung für die Buchhaltung verwenden. 1,5%, extrem wenig faktisch heute. In den USA sind wir da schon bei 80% im Verhältnis. Das heißt, da wird richtig viel passieren. Und wenn du diese Kundenbeziehung in dem Segment hast, dann ist es super, super spannend für viele, viele Player. Verivox, Banken, wer auch immer da mitspielen will zukünftig. Und das gleiche Thema, also ich habe den englischsprachigen Markt, UK, USA, ja, gut verteilt. Aber es gibt immer noch in Europa genug entspannte Märkte, glaube ich, wo du eine interessante Story drüber aufbauen kannst. Also Frankreich, Spanien, Italien ist, glaube ich, noch nicht so weit. Da bin ich überzeugt.
Die zahlen alle keine Steuern.
Nein, ja, Spaß. Das ist tatsächlich schon, so, ja? Schon ein Thema, ja.
Okay, krass, krass.
Also da etabliert sich das System erst.
Und ich meine, wenn du das jetzt mal in Euro bezifferst, für wie groß hältst du euren Markt?
Ich tue mich da immer schwer, so ganz große Zahlen also im Markt festzutun. Ich glaube, bei unserem Segment, da brauchst du nicht das Thema in Euro fassen, weil jeder weiß, was im Monat für Buchhaltung ausgeben wird, im Schnitt pro Unternehmen, dann hast du irgendwie 100 Euro, multiplizier das mit 4 bis 6 Millionen, da kommst du schon auf spannende Zahlen.
Na, ich versuche ein Stück weit abzuleiten und deswegen wäre ich jetzt auch interessiert an eurem Wettbewerb, wie ihr euch eigentlich für wen positioniert oder was ist sozusagen so euer Endspiel? Ja, also wenn du sagst, irgendwann kommt die Flut, die hebt alle Boote, ja, weil wir haben irgendwie Unterpenetration der digitalen Abbildung von Buchhaltungsprozessen, das heißt, ich gehe nach oben, egal, selbst wenn ich nichts tun würde, so ungefähr, ist ja trotzdem die Frage, wen hebt das noch hoch und wofür tust du das eigentlich? Also was ist das Endziel? Wen betrachtest du denn als deinen primären Wettbewerb? Sind das eher so diese klassischen Offline-Player, die ich mir installiere, also was wie Datev, Wieso und so weiter, oder sind das irgendwie Cloud-basierte Anbieter? Ja, gibt es ja, glaube ich, ich habe nur mal geguckt, allein T3N oder so hat eine Liste von 20 Dingern.
Absolut.
Wie benchmarkst du dich mit wem?
Ja, also wir haben einen super guten Wettbewerb, muss man ganz klar sagen. Wir haben LexOffice und einen Haufen Lexware-Konzernen, was, glaube ich, sehr gute Rolle spielt. Dann haben wir natürlich auch Fastbill, Billomat, Easybill, wie sie alle heißen. Wir haben Candace hier in Berlin, die gerade eine frische Finanzierung auch bekommen haben. Positionieren sich ein bisschen upmarket, also ab 10 Mitarbeitern. Aber dann im unteren Segment, da hast du schon einiges. Ich glaube, da gibt es einige Player, die haben das Thema gut gelöst vom Produkt her, haben auch früh, wo ich uns natürlich auch dazu zähle, früh auch den Shift von Invoicing-Software hin zur Buchhaltungssoftware hinbekommen. Einige haben das tatsächlich nicht, rennen da noch ein bisschen hinterher vom Produkt her. Und da gibt es wenige Anbieter, erzähle ich vor allem uns dazu. Das ist auch einer der wichtigsten Produkt-USPs, den wir haben. Einfach der hohe Automatisierungsgrad. Das heißt, wir erkennen den Beleg, wir können den Beleg vollautomatisiert verbuchen. Mittlerweile sind wir dabei, 90% aller Belege, die wir sehen, können wir vollautomatisiert verbuchen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig und korrekt verbuchen. Ne? Dann ist natürlich die Vermarktungsseite, die musst du lösen. Du musst dieses SMB-Segment wirklich knacken können. Dazu musst du halt sehr gutes Online-Marketing tun, sehr gut organisch wachsen, sehr datengetrieben aufgestellt sein. Wir haben da viel auch in der Vergangenheit in BI investiert, was, glaube ich, für viele B2C-Companies mittlerweile Standard ist und Standard sein muss. Aber in dem Segment, im B2B-Software-Segment, ist es eben noch nicht Standard. Das ist auch ganz wichtig.
Weil du gesagt hast, ihr seid VC finanziert. Ich habe mir, wie ich das immer tue, mal angeschaut, wie ihr auch so an Jahresabschlüssen dasteht. Also ihr habt immer so einen leichten Fehlbetrag noch, aber irgendwie in so einem Rahmen, wo ich fast sagen würde, das wirkt eher wie gemanagt, dass man nicht zu viel Gewinn macht. Also, weiß nicht, 2014 waren es 20.000 Euro, 2016 waren es 35.000, also noch total im Level. Und seid in der Tat teilweise auch mit irgendwie Förderung, wenn ich es richtig gesehen habe, eures Bundeslandes, ne? Also baden-württembergische Banken habe ich teilweise da drin gesehen, finanziert. Wie seid ihr denn da vorgegangen? Wer ist beteiligt? Was ist die Strategie dahinter? Wonach habt ihr die ausgesucht?
Wir waren lange gebootstrapped, glaube ich, ein ganz gutes Geschäftsmodell gehabt, sehr cash-effizient, geringe Customer Acquisition Costs und konnten damit lange und erfolgreich bootstrappen. Irgendwann haben wir dann gesehen, hey, eigentlich so ein bisschen Geld würde uns doch ganz gut tun, um jetzt einfach größere Ziele zu erreichen. Haben dann letztes Jahr unsere Series A-Finanzierung gemacht mit einem Family Office und Lehrpartners. Seither sehen natürlich, sieht der Jahresfehlbetrag auch nicht mehr so aus, wie das, was du gefunden hast. Mhm. Muss man ganz klar sagen. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, immer noch sehr, sehr effizient aufgestellt. Also wir verbrennen nicht Unmengen an Kohle. Ist uns auch grundsätzlich wichtig. Nichtsdestotrotz, glaube ich, wenn die Series A vorbei ist, dann kommt die Series B irgendwann. Also das ist auch klar.
Vielleicht kannst du mal den Prozess beschreiben, wie ihr da irgendwie reingekommen seid. Wie überzeugt man gerade auch so regionale Geldgeber und Fördertöpfe, die man da anzapft? Wie kriegt man so ein Thema irgendwie durchfinanziert?
Für uns war das tatsächlich ein relativ einfacher Prozess, sagen wir es mal so. Dadurch, dass wir vorher wirklich gut bootstrapped, gute KPIs hatten in Summe, auch vorher schon einige Finanzierungen abgelehnt haben. Wir waren aber auch nie wirklich hier im Schaulaufen, großen Fundraising-Prozess gestartet, sind losmarschiert, haben bei jedem Visier angeklopft. Sondern das kam letztes Jahr, nachdem 1&1-Deal stattgefunden hat, nachdem wir dann einfach nochmal deutlich schneller gewachsen sind, auch großen technologischen Vorsprung hatten und noch nach wie vor haben, im Automatisierungs-, im AI-Bereich. Dann kam wieder hier und da der ein oder andere und hat gesagt, hey, komm, lass uns das machen. Und dann haben wir es angeschaut, okay, wir folgen die gleiche Philosophie, komm, macht Sinn.
Aber wenn jetzt hier Kollege Samwa um die Ecke kommt mit seinem irgendwie Global Founders Capital, weil er so viel Geld hat, wo er gar nicht mehr weiß, wo er es noch reinschmeißt und würde bei euch anklopfen, ist sowas für euch interessant? Also überlegt ihr sozusagen, weitere Runde zu bauen, vielleicht auch mal ein bisschen mehr die Berliner Truppen hier mit aufzustellen? Was ist da so die Strategie?
Für eine Series B-Runde, glaube ich, könnte vieles Sinn machen. Wichtig ist, dass uns tatsächlich auch ein Mehrwert drin gestiftet wird. Also Thema Internationalisierung damit eine Rolle spielen wird, das Thema Direktvertrieb im Online-Marketing-Bereich eine Rolle spielen wird. Und da, glaube ich, ist es zu früh, jetzt jemanden schon kategorisch auszuschließen.
Jetzt habe ich dir durchgehen lassen, dass du die ganze Zeit über AI redest und was ihr alles automatisiert könnt. Ganz viele Menschen sagen immer, sie machen AI und machen es gar nicht. Ja, wie ist denn so euer Tech-Stack? Was habt ihr da gebaut?
Ja, ich erzähle da immer ungern, mittlerweile schäme ich mich schon ein bisschen, dass wir AI machen. Das ist ja echt katastrophal. Du nimmst dein Geschäftsmodell von vor 10 Jahren und machst das nochmal mit AI hinten dran und pitchst das neu. Nichtsdestotrotz ist es für uns wirklich ein essentieller Wachstumstreiber damals gewesen und nach wie vor. Also wirklich, man muss sich vorstellen, die Zielgruppe, die hat eine extrem heterogene Belegmasse. Das heißt, du hast nicht in Corporate immer die gleichen Belege. Deswegen musst du mit vielen, vielen unterschiedlichen Lieferanten klarkommen. Da kauft man bei Obi ein, dann wieder bei Amazon, dann tatsächlich bei einem Büroversand, eine Benzinrechnung, also ganz normale Quittung. Und da ist AI tatsächlich der große Schub in der Automatisierung und in der Genauigkeit gebracht, weil du eben mit dieser großen heterogenen Masse Belege erkennen kannst, die vorher der Erkennungsalgorithmus noch nie gesehen hat. Und das ist wichtig, die Erkennungstechnologie, aber dann auch gleichzeitig das automatisiert Verbuchen, also zu entscheiden, wie es zu verbuchen ist. Und das sind zwei Dinge. Was vorne ist ein neuronales Netz, was dann tatsächlich mit Natural Language Processing den Beleg parst und versteht, was auf dem Beleg draufsteht. Und später hast du tatsächlich dann Entscheidungsbäume, die dann entscheiden, wie so etwas zu verbuchen ist und dann eben auch aktiv mitlernt mit jedem Beleg, der neu dazukommt.
Okay, ich habe auch echt gedacht, das ist jetzt ein bisschen Bullshitten, aber staunlich, das ist wirklich, also wirklich mit neuronalen Netzen übereinander, okay, not bad.
Ja?
Ist ja jetzt nicht so die Raketenwissenschaft, bei einem Klienten irgendwann zu checken, okay, der geht irgendwie, wie ich zum Beispiel, beim Goodtime irgendwie essen und bei Amazon bestellt er dies und bei, was weiß ich, Cyberport irgendwie das, sondern ja. Okay, verstanden.
Ja, ich glaube, du bekommst so 10%, 20%, 30% bekommst du tatsächlich auch ganz gut und mit einfachen, ist das Wort da vorhanden? Wenn ja, dann verbucht das so und so, also mit vielen Regeln, aber irgendwann wird es halt tricky. Jetzt haben wir 80%, 90%, aber alle Kunden hinweg können wir automatisiert verbuchen. Jetzt die letzten 10%, 20%, das sind natürlich die richtig harten.
Hervorragend. Ich hoffe, wir konnten dem ein oder anderen Zuhörer hier das Thema Buchhaltungsautomatisierung ein bisschen schmackhaft machen. Also ich glaube, den Sinn dahinter erkennt man sofort. Und was du so erzählt hast, seid ihr ja ganz gut aufgestellt. Ich habe auch so eine halbwegs eine Antwort, wie ihr in diesem schwierigen Segment überlebt. Und trotzdem bestaune ich es ein bisschen. Also hast du meinen Respekt für, dass ihr das bei kleinem Preispunkt und so einem Thema hinkriegt. Auf der anderen Seite ist natürlich der Markt auch relativ groß und der Bedarf riesig. Ne? Und daher, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Sympathisch gebaut, ja, so ein bisschen schwäbisch.
Das ist wichtig, nicht schwäbisch. Nicht? Ne? Wir kommen aus dem Badenerland. Das ist ein Unterschied.
Hervorragend. Dann habe ich mich wieder mit meinen Erdkundekenntnissen blamiert, kann mir von meinem Vater wieder Sprüche anhören und du aber einen schönen Job gemacht, uns das mal näher zu bringen. Und dafür danke ich dir ganz, ganz herzlich.
Dankeschön.
Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
Aufgepasst! Du kennst es doch sicherlich auch. Der Frühling ist im vollen Gange, es müsste mal wieder geputzt werden oder auch ausgemistet. Also wir haben das Thema auf jeden Fall gerade, denn nach unserem großen Live-Treffen von unserem Business-Club Makers & Shakers misten wir gerade unseren ganzen Keller aus und dabei gibt es auch Dinge, da habe ich gar keine Lust, die aufwendig ins Internet zu stellen, sondern suche Hilfe. Und zwar haben wir da einen spannenden Partner, den kennst du bestimmt auch schon, denn mit Rebuy kannst du deine gebrauchten Artikel, wie zum Beispiel Bücher, Musik, Filme oder Technik wie Smartphones, HiFi und vieles mehr verkaufen. Komplett stressfrei, ohne lästiges Erstellen von Anzeigen und vor allem ohne stressige Kommunikation mit KäuferInnen. In nur 30 Sekunden findest du heraus, wie viel Geld du für deine Artikel bekommst und wenn dein Artikel im Lager von Rebuy angekommen ist, bekommst du das Geld ganz automatisch schon 6 Tage später ausgezahlt. Also, mach's wie wir, spar dir doch einfach das Text- und Abfotografieren deiner Schätze und besuche direkt Rebuy. Unter digitalkompakt.de/Rebuy habe ich dir eine Weiterleitung eingerichtet und alle Infos findest du wie immer auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/Sponsoren.
Werbung Ende. Go!